Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Ja, auf die EU zählen, das konnte wohl auch jahrelang die Landwirte. Momentan gibt's pro Hektar rund 260 Euro. Für viele Bauern sind die EU-Zahlungen eine Haupteinnahmequelle. Aber die Gemeinschaft, die will das Fördersystem nun reformieren. Sprich, die Bauern sollen weniger Geld bekommen, 5 bis 6%. Vor allem für den Umweltschutz, aber auch eben bei diesen Direktzahlungen. Das passt natürlich vielen Landwirten nicht. Und ambivalent, das war die Beziehung schon immer zwischen Bauern und EU. Denn wenn auch etwas mehr als ein Drittel des EU-Haushalts in die Agrarindustrie fließt, müssen die Landwirte im Gegenzug immer mehr Auflagen erfüllen. Zu viel Bürokratie klagen viele Bauern und meine Kollegin Vivien Leue hat für uns zwei Höfe am Niederrhein besucht.
So, hier links kommt jetzt die Rübenparzelle. Wir haben drei Rübenfelder. Hier sehen wir eins.
Landwirt Stefan Hofer tritt auf ein staubiges Feld, aus dem in regelmäßigen Abständen kleine grüne Pflänzchen emporranken. Sie sind nicht größer als ein Daumen. Hofer nimmt eines dieser Pflänzchen in die Hand.
Sie sehen die Pflanze, die ist ganz eingekräuselt hier. Wenn wir die rausnehmen, können wir auf der Unterseite, wenn wir hier reinschauen unter das Blatt, dann sehen wir hier ganz viele Läuse. Und die Läuse, die dürfen auf der Pflanze nicht verbleiben. Die saugen das Blatt zu sehr aus. Die Rübe ist am Weiterwachsen gehindert.
Vor einem Jahr hat Stefan Hofer das Saatgut noch mit einem Insektizid behandelt, das die Rüben vor Schädlingen schützt. Das ist in der EU jetzt verboten. Denn dieses Insektizid hatte laut den Behörden auch nützliche Insekten geschwächt.
Also das ist die erste Aussaat mit unbehandeltem Saatgut machen müssen jetzt. Wir haben natürlich Pflanzenbauberater, die auch sich ins Thema tief einarbeiten und den Landwirten dann mit Rat zur Seite stehen, was am besten gemacht werden kann.
Landwirt Hofer wird nun mit Pflanzenschutzmitteln spritzen müssen. Mehrfach wahrscheinlich. Schätzungen der Bauernschaft in NRW zufolge könnten die Kosten hierfür pro Hektar bis zu 150 Euro betragen. Ein extra Aufwand, auch in finanzieller Hinsicht. Ja. Dennoch ist Hofer ein Fan der EU, wie er auf dem Weg zu seinem backsteinfarbenen Bauernhaus erzählt. Der 43-Jährige hat den Hof und die rund 100 Hektar Land von seinen Eltern übernommen. Schon seit vielen Generationen betreibt die Familie hier im niederrheinischen Alpen Landwirtschaft. Der Diplom-Agraringenieur kann sich deshalb auch gut an die Anfänge der EU erinnern, erzählt er später am Küchentisch.
Neben der Montanindustrie ist ja im Grunde die Landwirtschaft auch der Sektor gewesen, wo die Europäische Union oder als europäische Wirtschaftsgemeinschaft als erstes überhaupt zusammengefunden hat.
Landwirt Hofer, der auch zweifacher Familienvater ist, sagt das nicht ohne Stolz. Neben Rüben und Getreide baute er unter anderem auch Kartoffeln an, an deren Beispiel sich die Vorzüge der EU aus seiner Sicht gut erklären lassen. Genauer gesagt am Beispiel der Pommes frites Kartoffeln.
Sie werden mittlerweile in Deutschland zu einem großen Teil angebaut. Allerdings findet die Verarbeitung nahezu ausschließlich in den Niederlanden und in Belgien statt. Und die fertigen Produkte, die der Verbraucher nachher im Supermarkt einkaufen kann, die kommen zum großen Teil nach Deutschland zurück. Hier hat sich über die Ländergrenzen hinweg ein riesengroßes Netzwerk entwickelt.
Die EU hat seit den 90er Jahren in der Landwirtschaft aber vor allem auf eines großen Einfluss gehabt: auf das Einkommen der Landwirte. Denn ein nicht unerheblicher Teil davon kommt direkt von der EU über Subventionen.
Die Landwirte waren im Grunde nie diejenigen, die dieses System erfunden haben,
stellt Hofer klar. Brüssel hatte die Idee, als es in den 90er Jahren zu Überproduktionen gekommen war. Weil Europa damals noch für gute Milch-, Butter- und Fleischpreise sorgte, wurde zu viel davon produziert. Deshalb wurde das System umgestellt, so
dass man gesagt hat, wir lassen die Preise absinken auf Weltmarktniveau. Wir unterstützen keine Produktpreise in der Europäischen Union, sondern wir machen stattdessen einen Ausgleich über die Fläche, die angebaut wird. Und der ist produktionsmengenunabhängig und wird halt da an Landwirte ausgezahlt.
Seitdem gibt es die Direktzahlungen pro Hektar Fläche. Mittlerweile sind sie allerdings an einige Auflagen, sogenannte Cross-Compliance-Kriterien, geknüpft. So müssen Landwirte im Bereich Umwelt oder Tierschutz bestimmte Vorgaben einhalten.
Es ist schon für die Betriebe immer eine Herausforderung, weil eigentlich unter den Cross-Compliance-Kriterien jedes Jahr ein paar neue hinzukommen. Und die sind eben auch mit Kontrollen behaftet. Kontrolleure kommen in die Betriebe raus und schauen sich an, wird alles dazu eingehalten, es muss dokumentiert werden. Und von daher ist es ein gewisser Zusatzaufwand.
Außerdem steigen meistens die Produktionskosten, um die Auflagen zu erfüllen. Denn Umwelt- und Tierschutz kostet Geld.
Das heißt, im Grunde ist ein Großteil der gezahlten Gelder dadurch auch schon wieder im Betrieb verbraucht nachher. Dann das gehört zur Wahrheit auch dazu.
Dennoch bleibt Hofer dabei. Die EU hat den Landwirten über die Jahrzehnte hinweg vor allem Vorteile gebracht. Hofers Berufskollege Frank Heckes aus der etwa 20 Autominuten entfernten Stadt Förde ist da etwas skeptischer. Der 39-jährige Landwirt hat eine Ferkelaufzucht und hält Mastbullen und Kühe. Außerdem bewirtschaftet er 90 Hektar Land. Ein Teil davon ist Grünland für seine Rinder. Auf dem anderen Teil baut Bauer Heckes unter anderem Getreide an.
Und meine Meinung ist nur immer lieber, diese Zahlungen aufhören und dafür wieder die wertvollen Lebensmittel entsprechend zu bezahlen.
Der Aufwand, um die EU-Zahlungen zu erhalten, sei enorm, sagt auch der 39-Jährige. Zum Beispiel die Antragstellung. Auf Luftbildern müssen die Landwirte Quadratmeter genau einzeichnen, wo sich ihre Flächen befinden.
Sie müssen aber nicht glauben, dass die Luftbilder so gut sind wie Google Maps. Die sind also sehr verpixelt, sehr schlecht.
Im vergangenen Jahr war das für Heckes ein besonderes Problem. Denn nachdem er wie gefordert im Mai seinen Antrag eingereicht hatte,
kamen neue Luftbilder durch Überfliegung. Und man hat nachher die Auszahlung aufgrund der neuen Luftbilder gemacht. Und diese Anpassung der Grenzen, was wir vorher in Kleinstarbeit in unserem Büro gemacht haben, haben irgendwelche Personen irgendwo im Büro selbstständig gemacht und es sind über die Hälfte der Flächen bei uns kleiner geworden. Es ist aber nicht eine Fläche größer geworden, weil man ja nach EU-Recht, so wurde mir dann erklärt, Flächen im Nachhinein nicht vergrößern darf von behördlicher Seite. Man darf die nur verkleinern. Also wurden bei uns nur Flächen abgezogen, wir haben am Ende weniger ausbezahlt bekommen.
Heckes hat sich deshalb beim zuständigen Landschaftsamt beschwert und bekam diese Antwort.
Das ist eben EU-Vorgabe, wir müssen uns danach richten, da können wir auch nichts dran ändern. Meine Meinung ist immer, wenn ihr nicht mal anfangt, das nach oben zu tragen, wann soll es denn geändert werden?
Landwirt Heckes steht jetzt bei seinen Mastbullen im Stall. Auch ein paar Kühe stehen hier.
Die sind noch auf Stall, weil denen Ohrmarke fehlt. Auch so EU müssen immer doppelt geohrmarkt sein. Und weil denen jetzt halt eine fehlt jeweils, haben wir die noch hier gelassen, die haben jetzt neu bestellt.
14 Tage dauert es durchschnittlich, bis die neue Ohrmarke da ist. All das, die verlorenen und dann neuen Ohrmarken, die Daten zu den Ferkeln und Bullen und Kühen und Flächen, muss Heckes in Datenbanken einpflegen, fast täglich.
Man verliert schon ein bisschen den Spaß auf Dauer durch solche Vorschriften.
Dennoch, Heckes kann sich keinen anderen Beruf vorstellen. Auch der 39-Jährige ist in eine Landwirtschaftsfamilie hineingeboren. Viele Vorfahren vor ihm haben schon Tiere gehalten und Felder bestellt. Aber damals wahrscheinlich noch ohne großen schriftlichen Aufwand. Die Bürokratie, sie ist für Heckes wohl der größte Grund, warum er die EU in manchen Teilen kritisch sieht.
Ja, also die Kontrolle der Kontrollen und nochmal Kontrolle hinterher. Und alle Daten mehrfach irgendwo anführen und immer wieder aufschreiben und übermitteln müssen. Im Grunde genommen hat man oft das Gefühl, es sammeln nur viele Stellen die Daten, damit man die auch wieder miteinander kontrollieren kann, ob man wirklich ehrlich war. Und das ist ein Unding mittlerweile.
Ob er mit seiner Stimme zur Europawahl etwas daran ändern könnte?
Die sind einem einfach zu weit weg dann, ne? Man hat da keine direkten Ansprechpartner.
Einen Wunsch hätte er aber, sollte er doch mal einem EU-Abgeordneten begegnen.
Wenn man uns dann von außen ein bisschen in Ruhe lassen würde, seine Politik, ging dann manchmal einfacher.
Ja, weniger regulieren und kontrollieren, stattdessen einfach mal den Landwirt in Ruhe ackern lassen. Vivian Leue über Vorteile und Tücken der komplizierten EU-Agrarförderung. 11 Tage noch, dann wählt Europa ein neues Parlament. Populisten, die schmähen ja ganz gern diese Gemeinschaft, behaupten, sie sei Teil des Problems, aber nicht die Lösung. Was tun? Also am besten abschaffen. Ja, und genau so sah das auch die AfD. Bis vor kurzem. Und jetzt? Eine Kehrtwende. Nicht zu 180, aber 90 Grad soll Deutschland aus der EU austreten. Im Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung hatte die AfD diese Frage zunächst mit Ja beantwortet. Nun hat sie sich einfach mal ein bisschen umentschieden. Bleibt in dieser Frage jetzt lieber neutral. Aber wie läuft der Europawahlkampf in Regionen, in denen die meisten Menschen zuletzt der AfD ihre Stimme gaben? Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau ist im Landkreis Bautzen für uns unterwegs gewesen.
Ja, Hallo, ich bin die Europakandidatin der Grünen für Sachsen.
Ja.
Wir sind ja bald Europawahlen am
6. Sie bauen auf und trotzdem mal was sagen.
Markttag in Hoyerswerda. Anna Cavazzini, blonde Haare und rote Jacke, kommt an ihrem grünen Wahlkampfpavillon mit einem Ehepaar ins Gespräch. Die Frau will sofort die Geschichte ihrer Schuhe loswerden. Die seien nach kurzer Zeit kaputt gegangen und niemand habe sie reparieren wollen. Ähnlich sei es doch auch bei Waschmaschinen.
Warum kämpfen Grüne nicht dafür, dass bei Waschmaschinen, wenn irgendein Aggregat kaputt ist, einfach ausgetauscht
aber
werden kann?
Aber das ist total interessant, dass Sie das sagen, weil das ist einer meiner Hauptwahlkampfpunkte.
Ja, aber Sie sind ja nur schon seit 20 Jahren in der Macht.
Ich nicht.
Sie nicht, aber...
Die Grünen im Europaparlament haben in der letzten Legislatur einen Parlamentsbeschluss zustande gebracht, der genau das fordert. Setzen sich genau dafür ein. Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, dass wir das nicht tun.
Verbraucherschutz, ein EU-Thema, erfahrbar für jeden beim kostenlosen Roaming. Und doch hapert es oft bei der Umsetzung. Europäische Politik hat ganz praktische Auswirkungen und ist doch so kompliziert. Das gilt auch für den Hoyerswerdaer Marktplatz, auf dem die resolut auftretende Seniorin in Windjacke lange mit der Europakandidatin diskutiert. Schnell ist man auch bei den Themen, die viele Menschen in der Lausitz frustrieren. Der Ausstieg aus der Kohle, die Überalterung in der Region, das Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein.
Aber ich sage mal, so wie das jetzt ist, wir werden nicht AfD wählen, aber ich bin nah dran, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin nah dran als Denkzettel, weil ich weiß, dass es so nicht weitergeht. Wir können nicht Milliarden und Milliarden, unsere alten Leute gehen nach Ungarn ins Altenheim, unsere Leute, alten Leute gehen nach Thailand ins Altenheim, unsere Kinder haben marode Schulen und wir haben hier 1 Million Leute, die nicht einzahlen, die ein Kind nach dem anderen kriegen. Das geht nicht. Das, ich sage ganz ehrlich, das geht nicht. Ich bin wirklich nicht rechts, aber ich habe es inzwischen sowas von satt.
Aber die AfD bietet ja überhaupt keine Lösung.
Das wissen wir ja.
Frust über das Leben in der abgehängten Provinz. Welche Rolle spielt dann Europa für Sie und für die Region, in der Sie lebt?
Ja, ich kann nicht für die Lausitz sprechen. Ich nehme an, die Lausitz wird sich wenig für Europa interessieren, vermute ich fast mal. Mich treibt es um, seit Tag und seit Nacht. Ich vergeht keinen Tag, wo wir nicht am Wahl-O-Mat sitzen und gucken. Und wir kommen immer daraus, wo wir eigentlich nicht rauskommen wollen, sage ich ganz ehrlich. Ja? Und ich weiß eigentlich, dass wir in Europa nicht vorankommen werden. China wird uns alle überholen und überrennen.
Das sieht die überzeugte Europäerin Cavazzini anders. Sie hat für die UNO gearbeitet und für eine grüne EU-Abgeordnete. Jetzt will sie selbst ins Parlament. In ihrem rund 10-köpfigen Team ist heute auch ein Tscheche. Am 1. Mai hat Cavazzini im Dreiländereck den EU-Beitritt von Polen und Tschechien vor 15 Jahren gefeiert.
Ich finde es interessant, weil die Leute eigentlich in der Grenzregion leben, aber ganz oft es nicht so besonders stark als einen positiven Aspekt wahrnehmen. Aber darum geht es uns heute halt auch, um zu zeigen erstmal, wie viel Fördergelder auch von der EU kommen und wie sie auch davon profitieren, dass die Grenzen mittlerweile offen sind nach Polen und nach Tschechien.
Sichtbar auch auf dem Markt in Hoyerswerda. Mit Selbstverständlichkeit verkauft ein polnischer Händler sein Gemüse. Cavazzini versucht derweil weiter ihr Glück.
Hallo. Um was geht's da?
Ich bin die grüne Kandidatin der sächsischen Grünen fürs Europaparlament. Und wir haben da vorne auch einen Stand, also wenn Sie mit uns ein bisschen Kaffee trinken wollen.
Nein, ich bin gegen die Grünen.
Warum denn?
Er finde viele Ideen der Grünen gut, würde sie aber nie wählen, sagt dieser Mann, der sich später als CDU-Anhänger zu erkennen gibt. Mit der Europäischen Union ist er im Großen und Ganzen zufrieden.
Ich will, dass das alles bleibt, dass wir auch für Europa sind. Aber ich will nicht, dass wir in Europa als Nationalstaat alles abgeben und nach Brüssel abgeben. Das wollen wir nicht.
Aber er war immerhin, er hat mit mir diskutiert sozusagen. Ne? Also er hat mich jetzt nicht nur angeschrien. Das gibt es ja wie gesagt auch.
Auch böse Blicke und ein Mittelfinger aus fahrenden Autos belegen, dass Hoyerswerda schwieriges Terrain ist für die grüne Europäerin Cavazzini. Aber weil viele Menschen doch mit ihr diskutiert hätten, sei sie zufrieden, sagt Cavazzini, bevor es nach gut 2 Stunden weiter Richtung Görlitz geht.
Ich glaube, die meisten Leute haben sich gar nicht so auf Europa bezogen in den Gesprächen, sondern eher auf die Grünen an sich. Weil wahrscheinlich ist es ist halt nicht so, dass wir hier besonders stark sind. Das heißt, die Grünen stehen hier nicht jeden Tag am Stand. Das heißt, viele haben erstmal überhaupt über grüne Politik gesprochen, über den Kohleausstieg, der sie natürlich in der Region hier ganz besonders bewegt. Das waren eigentlich die Hauptthemen.
Nicht jeden, aber fast jeden Tag baut die AfD derzeit ihren Stand in der Fußgängerzone in der 30 Kilometer entfernten Kreisstadt Bautzen auf. Zur Europawahl hat dieser Mann eine klare Meinung.
In der Medizin würde man sagen Placebo, haben keine Wirkung. Wirkungslos. Das ist wie wenn Sie eine Tanzveranstaltung machen, ohne Eintritt oder was weiß ich. sinnlos.
Gehen Sie trotzdem wählen zur Europawahl?
Ja.
Er will die AfD wählen. In Sachsen werden am 26. Mai auch neue Kommunalparlamente gewählt. Die Kommunalwahlen dominieren bei den Wahlplakaten und bei den Veranstaltungen. Und auch der Stand der AfD an diesem Tag ist vom Kreisverband Bautzen. Mit dem Deutschlandfunk sprechen will keiner der vier Männer dort. So bleibt nur, diejenigen anzusprechen, die sich am Wahlstand mit den AfD-Kandidaten ausgetauscht haben.
Ja, ich bin mir eben nicht sicher, was alles in der AfD drin ist. Es gibt ja anständige Leute, die das alles richtig ernst meinen, aber manche nützen das auch aus. Und die reden immer von den Nazis und von so weiter. Und dann sagen sie immer, die sind dort in der Partei. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die dort in der Partei sind. Das ist ja nicht nachweisbar. Ich kann das dann nicht richtig nachvollziehen. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Man kann hier auch Menschen treffen, die sich als bekennende Nationalisten bezeichnen. Dieser Mann unterhält sich lange mit den AfD-Kandidaten. Wählen aber werde er nicht die AfD, sondern die rechtsextreme Partei, die Rechte.
Wir sind ja auch ich bin ja auch keiner, der sagt, dass die Europäische Union was von Grund her Schlechtes ist. Bloß die diktatorischen Züge, die angenommen hat, das ist das Problem. Das sind ja teilweise erpresserische Züge. Und das ist ja das Fatale. Und darum muss man sagen, wenn es die EU weitergeben soll, dann muss sie sich um 180 Grad wandeln. Das ist ganz wichtig. Weil, wie gesagt, wie man mit Orbán und mit Leuten dann versucht, in aller Form, dort, wie gesagt, das geht ja bis zur Erpressung, dass die so das machen, was die wollen. Aber man muss die Souveränität der Völker achten und die Völker bestimmen, was in ihrem Land an Politik vollzogen wird.
Die Alternative für Deutschland spricht mich nicht so an,
sagt dieser Mann, der aus Leipzig zu Besuch in Bautzen ist. Das Infomaterial der AfD hat er abgelehnt.
Ich weiß zurzeit auch noch nicht, was ich wähle, aber die Alternative für Deutschland, danke. Das ist mir ein bisschen zu rechtslastig, sag ich mal, zu rechtslastig. Aber es ist auch zurzeit ein bisschen schwierig, weil das, was die anderen Parteien, die sprechen die Bevölkerung zurzeit nicht so an. Das macht der AfD gut, finde ich nur wieder. Aber deswegen bin ich trotzdem nicht, gehe ich nicht auf diesen Leim.
Die ÖVP in Österreich zum Beispiel gefalle ihm gut, sagt er. Und dass es sowieso mit Europa derzeit schwierig sei.
Weil, meine Meinung, die deutsche Rolle in Europa, wir haben uns das ein bisschen zu weit reingelehnt, sag ich jetzt mal. Oder haben zu viel gezahlt, wollen wir so sagen. Ob wir das alles wieder zurückkriegen, dann die Situation mit dem Brexit kommt ja auch noch dazu. Weil Europa von der Warte her bricht ja im Moment auseinander. Und es kann in meinen Augen nicht sein, dass ein starkes oder ein finanzstarkes Land wie Deutschland den Rest durchzieht.
Europäische Themen sind auf alle Fälle wichtig.
Auch Keith Barlow macht an diesem Tag Wahlkampf in Bautzen.
Aber auf der anderen Seite, die Agenda 2010, also die Politik des Lohn- und Sozialdumpings der rot-grünen Koalition, bleibt hochaktuell.
Barlow ist Historiker, wohnt seit den 80er Jahren in Leipzig. Für die Linke tritt er bei der Europawahl an. In Bautzen hat er heute Rüdiger Thürling an der Seite, den Vorsitzenden des linken Ortsverbandes.
Die wichtigsten Themen sind für die Menschen, glaube ich, dass die Welt friedlich bleibt. Das ist jetzt nicht ein explizites kommunales Problem, aber sie wissen eigentlich, dass der Frieden ganz wichtig ist, ein gutes Verhältnis zu Russland.
Wie macht die Linke Wahlkampf in einer Region, in der die AfD zuletzt deutlich über 30% der Stimmen geholt hat? Thürling wertet die Wahlentscheidung für die AfD vor allem als Protest.
Für mich als Linker ist das natürlich nicht die Antwort, sondern ich sehe dahinter die Rechtsentwicklung in der Gesellschaft, aber auch in Europa. Und das gibt mir doch zu denken und macht mir schon auch Angst. Aber ich denke, ich hoffe es zumindest, dass die Menschen auch merken, dass die AfD für viele Fragen, gerade was hier in der Region ist und in der Bundesrepublik, nicht die entsprechenden Antworten hat.
Guten Tag.
Alternative.
Das Gesicht von linken Politiker Rüdiger Thürling wird nachdenklich.
Ja, die Alternative wird gewählt. Oder zumindest wird ein das so kundgetan, als ob es die Alternative ist.
Das ist schon eine Reaktion, die Sie öfter haben, so?
Ja. Ja. Aber wir sind ja froh, wenn es so friedlich noch bleibt. Und nicht ausatmet. Es gibt ja auch welche, die dann richtig schimpfen. Oder ein B schimpfen.
Ja, nicht einfach für Parteien wie die Linkspartei. Bastian Brandau über den Europawahlkampf in Bautzen und Hoyerswerda hier bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you.